Süchtig nach Arbeit. Der Workaholic ist ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Nirgendwo ist das vielleicht so sehr der Fall wie hier im Silicon Valley, wo 100-Stunden-Wochen und Verfügbarkeit rund um die Uhr die Norm sind. Nachdem ich 3 Jahre lang jeden Monat beruflich unterwegs gewesen war, beschloss ich im Jahr 2019, weniger abwesend zu sein, um mein Berufs- und Privatleben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Anfangs habe ich den Grund dafür ganz offen genannt. Ich wolle mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Als Reaktion darauf schlug mir Verärgerung entgegen und manch einer war auch beleidigt, dass ich eine Einladung aus diesem Grund ablehnte. Irgendwann bin ich dann dazu übergegangen zu sagen, dass ich einen anderen Termin habe, was auf weniger Ablehnung stieß. Woanders beruflich zu tun zu haben, war offenbar akzeptabel. Heutzutage sind unsichtbare Anreize in die Strukturen der Angestelltenwelt eingewoben, von der Aussicht auf Boni und Aktienoptionen bis hin zur Aussicht auf eine Beförderung. Sogar in medizinischen Berufen werden mehr Patienten behandelt, mehr Rezepte ausgestellt und mehr Behandlungen durchgeführt, weil es dafür Anreize gibt. Ich erhalte einen monatlichen Bericht über meine Produktivität, die sich daran bemisst, wie viel ich im Namen der Institution, bei der ich angestellt bin, in Rechnung gestellt habe. Im Gegensatz dazu werden Arbeiterjobs zunehmend mechanisiert und von der Sinnhaftigkeit der Arbeit selbst abgekoppelt. Im Dienste entfernter Nutznießer zu arbeiten, bedeutet, nur über begrenzte Autonomie zu verfügen, nur bescheidene finanzielle Zuwendungen zu erhalten und nur selten das Gefühl zu haben, eine gemeinsame Aufgabe zu bewältigen. Fließbandarbeit beeinträchtigt das Gefühl, etwas erreicht zu haben und minimiert den Kontakt mit dem Endverbraucher. Beides ist von zentraler Bedeutung für die innere Motivation. Das Ergebnis ist eine Mentalität nach dem Prinzip hart arbeiten, gut leben, die dazu führt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter sich zur Belohnung nach einem anstrengenden Tag mit übermäßigem Konsum belohnen. Es ist also kein Wunder, dass Menschen, die keine höhere Schulbildung genossen haben und in schlecht bezahlten Berufen arbeiten, weniger denn je arbeiten, wohingegen gut ausgebildete Arbeitnehmer mehr arbeiten. Im Jahr 2002 war die Wahrscheinlichkeit, dass die 20% der US-Amerikaner, die am meisten verdienen, Überstunden machen, doppelt so hoch wie bei den 20% der Arbeiter, die am wenigsten verdienten. Und dieser Trend setzt sich fort. Wirtschaftswissenschaftler vermuten, dass diese Veränderung darauf zurückzuführen ist, dass die Belohnung für diejenigen, die an der Spitze der wirtschaftlichen Nahrungskette stehen, höher ausfällt als für diejenigen, die sich am unteren Ende befinden. Manchmal fällt es mir schwer, meine Arbeit zu unterbrechen, wenn ich erst einmal angefangen habe. Das Gefühl, sich voll und ganz auf die Arbeit zu konzentrieren, hat selbst etwas von einer Droge. Sorgt für eine Dopaminausschüttung und erzeugt einen eigenen Rausch. Diese Art von zielgerichteter Konzentration wird in den modernen, reichen Ländern zwar sehr gut belohnt, kann aber eine Gefahr darstellen, wenn sie uns davon abhält, in unserem sonstigen Leben enge Beziehungen zu Freunden und Familie zu pflegen. Das Urteil über Schmerzen. Als würde er sich selbst die Frage, ob er nach dem Eintauchen in eiskaltes Wasser süchtig geworden sei, beantworten, sagte Michael, »Ich habe es nie übertrieben. Ich habe 2 bis 3 Jahre lang jeden Morgen ein 10-minütiges Eisbad genommen. Jetzt bin ich nicht mehr so scharf darauf wie früher. Inzwischen genehmige ich mir im Schnitt noch 3-mal pro Woche ein Eisbad.« Was wirklich cool ist, fuhr er fort, ist, dass Eisbaden zu einer Familienaktivität geworden ist und zu einer Aktivität, die wir gemeinsam mit Freunden unternehmen. Drogen zu nehmen war immer etwas Geselliges. Auf dem College haben viele von uns kräftig gefeiert. Man saß zusammen und trank oder zog sich ein paar Linien Koks rein. Jetzt mache ich das nicht mehr. Stattdessen besuchen uns ein paar unserer Freunde. Sie haben auch Kinder und wir machen dann eine Kaltwasserparty. Ich habe eine spezielle Wanne, in der das Wasser auf ungefähr 7 Grad Celsius gehalten wird. Und alle steigen abwechselnd erst ins kalte Wasser und danach ins Warmwasserbecken. Wir haben eine Stoppuhr und feuern uns gegenseitig an, wer es am längsten im kalten Wasser aushält. Und die Kinder machen auch mit. Bei vielen unserer Freunde ist das Kaltbaden auch zu einem Hobby geworden. Eine Gruppe von Frauen aus unserem Freundeskreis badet einmal in der Woche in der San Francisco Bay. Sie tauchen bis zum Hals ein. Das Wasser ist dort meistens um die 12 Grad kalt. Und dann? Keine Ahnung, sagte er lachend. Danach gehen sie wahrscheinlich aus und machen einen drauf. Wir lächelten beide. Sie haben mehrmals gesagt, dass sie Eisbäder nehmen, weil sie sich dadurch lebendig fühlen. Können Sie das erklären? Ich mag das Gefühl nicht, lebendig zu sein. Drogen und Alkohol waren Mittel, die mir halfen, das Leben zu mögen. Jetzt scheiden Drogen und Alkohol als Mittel aus, um mir das Leben zu versüßen. Wenn ich andere feiern sehe, bin ich immer noch ein bisschen neidisch darauf, wie sie es schaffen, dem Alltag zu entfliehen. Ich sehe, dass das Feiern ihnen eine Art Atempause verschafft. Das Eintauchen in kaltes Wasser erinnert mich daran, dass es sich gut anfühlen kann, zu leben. Wenn wir uns zu viel Schmerz oder zu starke Schmerzen zufügen, besteht die Gefahr, dass wir uns zwanghaft und auf destruktive Weise übermäßig viel davon zufügen. Aber wenn wir uns genau die richtige Menge zuführen und starke Schmerzen mit leichten Schmerzen bekämpfen, entdecken wir den Weg zur hormetischen Heilung und erleben vielleicht sogar einen gelegentlichen Freudenanfall.